Wir sind keine reinen Reizreaktionsmaschinen. Was Dr. Lisa Feldman-Barretts Neurowissenschaft über Emotionen, Trauma, Angst und Selbstveränderung lehrt. Das YouTube-Video mit Dr. Lisa Feldman-Barrett dreht sich um eine der wichtigsten Veränderungen in der modernen Psychologie und Neurowissenschaft. Es geht um die Idee, dass unser Gehirn die Welt nicht einfach passiv wahrnimmt und dann darauf reagiert. Stattdessen erzeugt es fortlaufend Vorhersagen. Diese Vorhersagen beeinflussen, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen, was wir erinnern, was wir erwarten und wie wir handeln. Emotionen wie Angst, Wut, Traurigkeit oder Entschlossenheit sind nach Barrett keine fest eingebauten Programme, die irgendwo im Gehirn ausgelöst werden. Sie sind Konstruktionen des Gehirns, das bedeutet, das Gehirn gibt Körperzuständen, Erinnerungen, kulturellem Wissen und der aktuellen Situation eine Bedeutung. Das klingt zunächst abstrakt, die praktischen Folgen sind aber enorm. Wenn Emotionen konstruiert werden, dann sind sie nicht beliebig. Aber sie sind auch nicht vollkommen unveränderlich. Wenn Trauma nicht nur das Ereignis selbst ist, sondern auch die Art, wie das Gehirn vergangene Erfahrung und gegenwärtige Signale miteinander verbindet, dann ergeben sich neue Wege des Verstehens und der Behandlung. Und wenn Angst körperlich sehr ähnlich aussehen kann wie Entschlossenheit, dann wird klar, warum Neubewertung, Übung und neue Erfahrungen unsere emotionale Zukunft tatsächlich verändern können. In diesem Artikel geht es darum, die wichtigsten wissenschaftlichen Aspekte des Videos ausführlich zu erklären. Es geht um Vorhersagen im Gehirn, um Emotionen, um Trauma, um Stress, um Depression, um Social Media, um Körperregulation und um die Frage, wie Menschen sich verändern können. Wer ist Lisa Feldman-Barrett und warum ist ihre Perspektive wichtig? Dr. Lisa Feldman-Barrett ist Psychologin und Neurowissenschaftlerin. Sie gehört zu den einflussreichsten Forscherinnen im Bereich Emotion, Gehirn und Bewusstsein. Besonders bekannt wurde sie durch ihre Theorie der konstruierten Emotion. Diese Theorie widerspricht einer alten und sehr verbreiteten Vorstellung, nämlich der Vorstellung, dass Emotionen wie Wut, Angst, Ekel oder Freude feste biologische Programme seien. Nach dieser klassischen Sichtweise gibt es so etwas wie ein Angstzentrum im Gehirn. Wut hätte dann einen typischen Gesichtsausdruck. Traurigkeit hätte eine typische Körperreaktion. Emotionen wären universelle, angeborene Muster. Und der Mensch müsste lernen, diese Emotionen mit Vernunft zu kontrollieren. Barrett sieht das anders. Ihrer Ansicht nach ist diese Erklärung zu einfach. Emotionen sind für sie keine festgelegten Reflexprogramme. Sie sind aktive Konstruktionen des Gehirns. Das Gehirn nutzt frühere Erfahrungen, aktuelle Sinnesdaten, Körperzustände, Sprache und kulturelle Kategorien, um einen Zustand einzuordnen. Ein schneller Herzschlag kann dann zum Beispiel als Angst erlebt werden oder als Aufregung oder als Vorfreude oder als Entschlossenheit. Das bedeutet nicht, dass Emotionen eingebildet wären. Ganz im Gegenteil. Emotionen sind real. Sie wirken auf den Körper. Sie beeinflussen Verhalten, Aufmerksamkeit, Erinnerung, Stoffwechsel und soziale Beziehungen. Aber sie sind nicht real in dem Sinne, dass es für jede Emotion ein festes, universelles Naturprogramm gäbe. Das Gehirn reagiert nicht nur, es sagt voraus. Eine der zentralen Aussagen im Video lautet, das Gehirn reagiert nicht einfach auf die Welt, es sagt die Welt voraus. Diese Idee stammt aus der Forschung zu prädiktiver Verarbeitung. Man spricht auch von Predictive Processing oder prädiktiver Kodierung. Die Grundidee ist, das Gehirn ist kein passiver Empfänger von Informationen. Es wartet nicht einfach darauf, dass Sinnesdaten eintreffen. Stattdessen versucht es ständig zu erraten, was als nächstes passiert, und es bereitet den Körper darauf vor. Unsere Alltagserfahrung fühlt sich meistens anders an. Wir glauben, ich sehe etwas. Dann interpretiere ich es. Dann reagiere ich emotional. Zum Beispiel, ich sehe eine Spinne. Dann bekomme ich Angst. Dann springe ich zurück. Aus der prädiktiven Sicht läuft vieles aber anders. Das Gehirn nutzt vergangene Erfahrungen, um vorherzusagen, was jetzt gerade passiert. Es bereitet den Körper und mögliche Handlungen vor. Die Sinnesdaten aus Augen, Ohren, Haut und Körper werden dann genutzt, um diese Vorhersage zu bestätigen oder zu korrigieren. So entsteht bewusstes Erleben. Bei der Spinne bedeutet das, das Gehirn erkennt eine Situation, die früheren Spinnenerfahrungen ähnelt. Es bereitet Flucht, erhöhte Aufmerksamkeit und körperliche Aktivierung vor, und daraus entsteht dann das Erleben von Angst. Das Entscheidende ist, das Gehirn wartet nicht, bis alle Informationen vollständig da sind. Das wäre viel zu langsam. Ein Organismus muss schnell handeln können. Er muss Bewegung, Stoffwechsel, Aufmerksamkeit und Wahrnehmung vorbereiten, bevor alles bis ins Detail analysiert ist. Darum ist Vorhersage biologisch sinnvoll. Das Gehirn ist ein extrem energiehungriges Organ. Obwohl es nur einen kleinen Teil des Körpergewichts ausmacht, verbraucht es sehr viel Energie, deshalb muss es effizient arbeiten. Barrett beschreibt mehrere Beispiele, die zeigen, wie stark unser Alltag von Vorhersage geprägt ist. Ein Beispiel ist Durst. Wenn man sehr durstig ist und ein Glas Wasser trinkt, fühlt man sich oft fast sofort besser. Der Durst lässt nach, physiologisch dauert es aber länger, bis das Wasser wirklich aufgenommen ist und im Körper wirkt. Das Gefühl, ich bin nicht mehr so durstig, entsteht also nicht erst, weil der Körper bereits vollständig versorgt ist. Es entsteht, weil das Gehirn vorhersagt, diese Handlung wird den Flüssigkeitsmangel gleich beheben. Ein anderes Beispiel ist Kaffee. Wer jeden Morgen um dieselbe Zeit Kaffee trinkt, kann Kopfschmerzen bekommen, wenn der Kaffee ausbleibt. Das Gehirn hat gelernt, Koffein zu erwarten. Es bereitet den Körper auf diese Substanz vor. Bleibt der Kaffee aus, entsteht eine Abweichung zwischen Erwartung und tatsächlicher Körperlage. Auch das ist ein Beispiel für Körpervorhersage. Der Körper wird nicht nur durch das beeinflusst, was wirklich geschieht. Er wird auch durch das beeinflusst, was das Gehirn erwartet. Ein drittes Beispiel ist das sogenannte Muskelgedächtnis. Muscle Memory sitzt nicht wirklich in den Muskeln. Es ist eine Leistung des Nervensystems. Wer eine Bewegung immer wieder übt, trainiert das Gehirn darin, die passenden Bewegungen und Körperzustände vorherzusagen. Darum wird ein Tennisschlag, ein Klavierstück oder ein Tanzschritt mit Wiederholung immer flüssiger. Das Gehirn muss weniger bewusst kontrollieren. Es kann effizienter vorhersagen. Wahrnehmung ist keine Fotografie der Welt. Ein wichtiger Punkt in Barretts Denken ist die Aussage, wir nehmen die Welt nicht einfach so wahr, wie sie objektiv da draußen ist. Sie nennt zum Beispiel einen Becher, kann ein Trinkgefäß sein. Er kann aber auch eine Vase sein, er kann ein Messbecher sein, er kann ein Dekorationsstück sein. In einer bestimmten Situation kann er sogar als Waffe benutzt werden. Welche Bedeutung der Becher hat, liegt nicht allein im Objekt. Sie liegt auch nicht nur im Kopf. Sie entsteht aus der Beziehung zwischen Objekt, Körper, Situation, Handlungsmöglichkeit und Erfahrung. Das passt zu modernen Konzepten der Kognitionswissenschaft. Wahrnehmung ist nicht nur Informationsaufnahme. Wahrnehmung ist handlungsbezogen. Wir nehmen Dinge auch danach wahr, was wir mit ihnen tun können. Das gilt auch für Emotionen. Ein schneller Herzschlag bedeutet nicht automatisch Angst. Er kann Angst bedeuten, er kann aber auch Vorfreude bedeuten, er kann sexuelle Erregung bedeuten, er kann sportliche Aktivierung bedeuten, er kann Wut bedeuten, er kann Panik bedeuten, er kann Entschlossenheit bedeuten, er kann auch schlicht von Koffein, Schlafmangel oder Kreislaufreaktionen kommen. Der Körperzustand allein sagt also noch nicht eindeutig, welche Emotion vorliegt. Das Gehirn konstruiert die Bedeutung aus Körper, Situation, Vergangenheit, Sprache und Erwartung. Die Theorie der konstruierten Emotion, Barretts bekannteste These lautet, Emotionen werden konstruiert. Das heißt nicht, dass sie frei erfunden sind. Es heißt, dass sie aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt werden. Dazu gehören die Signale aus dem Körper. Also Herzschlag, Atmung, Muskelspannung, Hormone, Entzündungsprozesse und Energieniveau. Dazu gehört auch Interozeption. Damit ist die Wahrnehmung innerer Körpersignale gemeint. Also das, was aus Organen, Muskeln, Blutgefäßen und anderen inneren Systemen gemeldet wird. Dazu gehören frühere Erfahrungen. Das Gehirn fragt gewissermaßen, was hat eine ähnliche Situation früher bedeutet? Dazu gehören kulturelle Konzepte, denn Menschen lernen emotionale Kategorien, sie lernen Begriffe wie Angst, Scham, Nervosität, Traurigkeit, Stolz, Entschlossenheit oder Trauma. Sprache hilft dem Gehirn, körperliche und soziale Zustände einzuordnen. Dazu gehört die aktuelle Situation. Wo bin ich? Wer ist dabei? Was wird von mir erwartet? Bin ich sicher? Bin ich beobachtet? Habe ich Handlungsspielraum? Und schließlich gehört auch die Handlungsvorbereitung dazu. Das Gehirn bereitet den Körper darauf vor, etwas zu tun, zum Beispiel wegzulaufen, zu kämpfen, stillzuhalten, zu sprechen, sich zurückzuziehen oder sich anzunähern. Emotion ist in dieser Sicht kein Ding, das einfach im Körper ausgelöst wird. Emotion ist ein Bedeutungsereignis. Warum Gesichtsausdrücke keine eindeutigen Emotionssignale sind. Ein wichtiger wissenschaftlicher Teil des Videos betrifft Gesichtsausdrücke. In vielen populären Theorien heißt es, Wut zeigt sich im Stirnrunzeln, Freude zeigt sich im Lächeln, Traurigkeit zeigt sich in herabhängenden Mundwinkeln, Angst zeigt sich in weit geöffneten Augen. Barrett weist aber darauf hin, dass solche Zusammenhänge in der Forschung deutlich schwächer sind, als viele Menschen glauben. Ein Stirnrunzeln kann bei Wut auftreten, es kann aber auch bei Konzentration auftreten oder bei Schmerz oder bei Skepsis oder bei schlechtem Licht oder bei Verwirrung oder sogar bei Humor. Ein Gesichtsausdruck ist also nicht einfach die Emotion selbst. Er kann in einem bestimmten Kontext Ausdruck einer Emotion sein, aber er ist nicht eindeutig. Das ist besonders wichtig, weil viele Technologien zur Emotionserkennung genau das Gegenteil behaupten. Sie tun so, als könne man aus einem Gesicht zuverlässig ablesen, was ein Mensch innerlich fühlt. Barretts Forschung stellt diese Annahme stark in Frage. Natürlich gibt es weiterhin Forschende, die davon ausgehen, dass bestimmte emotionale Ausdrucksmuster kulturübergreifend erkannt werden können. Besonders bekannt sind hier die Arbeiten von Paul Ekman. Barretts Kritik lautet jedoch, Wiedererkennung in einem Laborexperiment ist nicht dasselbe wie ein universelles biologisches Signal im echten Leben. Die Debatte ist nicht vollständig abgeschlossen, aber Barrett hat die Emotionsforschung stark verändert. Heute wird viel stärker betont, wie wichtig Kontext, Kultur und individuelle Variation sind. Das Körperbudget, das Gehirn als Regulator des Körpers. Ein zentrales Konzept im Video ist das sogenannte Body Budget. Auf Deutsch könnte man sagen Körperbudget. Barrett sagt, die wichtigste Aufgabe des Gehirns ist nicht Denken. Sie ist auch nicht Fühlen. Und sie ist nicht einmal Wahrnehmung. Die wichtigste Aufgabe des Gehirns ist die Regulation des Körpers. Das Gehirn muss ständig dafür sorgen, dass der Körper genug Ressourcen hat. Dazu gehören Sauerstoff, Glukose, Wasser, Salz, Hormone, Immunaktivität und Energie. Energie wird gebraucht für Bewegung, Lernen, Reparatur, Wachstum und soziale Interaktion. Der wissenschaftliche Begriff dafür ist Allostase. Allostase bedeutet, der Körper wird vorausschauend reguliert. Das Gehirn wartet nicht, bis ein Mangel entsteht. Es versucht vorherzusagen, was der Körper gleich brauchen wird. Das unterscheidet sich von Homöostase. Homöostase bedeutet, dass der Körper bestimmte Werte stabil hält, zum Beispiel Körpertemperatur oder Blutzucker. Allostase bedeutet, dass der Körper seine Zustände verändert, um zukünftige Anforderungen zu bewältigen. Wenn man gleich Sport macht, reicht es nicht, erst während der Belastung den Kreislauf anzupassen. Das Gehirn beginnt schon vorher, Atmung, Herzschlag und Energieverteilung vorzubereiten. Stress als metabolische Vorhersage. Barrett beschreibt Stress nicht nur als psychologisches Gefühl. Stress ist auch eine metabolische Vorhersage. Das bedeutet, das Gehirn erwartet, dass der Körper gleich viel Energie brauchen wird. Stress heißt also zunächst, der Organismus bereitet sich auf Aufwand vor. Dieser Aufwand kann körperlich sein. Man muss rennen, kämpfen, trainieren, frieren, Schmerzen verarbeiten oder krank werden. Der Aufwand kann aber auch psychologisch oder sozial sein. Man muss Unsicherheit aushalten, einen Konflikt bewältigen, eine Prüfung schreiben, sich beobachtet fühlen, Ablehnung befürchten oder eine schwierige Entscheidung treffen. Nicht jeder Stress ist schlecht. Ohne Stress gäbe es keine Anstrengung, kein Lernen und keine Entwicklung. Problematisch wird Stress vor allem dann, wenn er chronisch wird, also wenn der Körper dauerhaft Aufwand erwartet und zu wenig Erholung bekommt. Dann entstehen Kosten, der Schlaf wird schlechter, Entzündungsprozesse können zunehmen, Konzentration wird schwieriger, Erschöpfung, Reizbarkeit und emotionale Instabilität nehmen zu, auch die Krankheitsanfälligkeit kann steigen. Depression als Körperbudgetproblem. Ein besonders spannender Teil des Videos betrifft Depression. Barrett beschreibt Depression nicht nur als Stimmungsstörung. Sie beschreibt sie auch als Zustand, der stark mit Stoffwechselregulation verbunden ist. Viele typische Symptome einer Depression passen zu diesem Körperbudgetmodell. Dazu gehören Erschöpfung, Antriebslosigkeit, sozialer Rückzug, Schlafprobleme, Konzentrationsprobleme, geringere Gedächtnisleistung, geringe Motivation, körperliche Schwere, Schmerzempfindlichkeit und Entzündungsprozesse. In dieser Perspektive versucht das Gehirn möglicherweise Kosten zu senken. Wenn ein System dauerhaft belastet ist, reduziert es Aktivität. Von außen kann das manchmal wie Faulheit aussehen. Physiologisch ist es aber etwas ganz anderes. Barrett erzählt im Video von ihrer Tochter, die klinisch depressiv war. Die Symptome wirkten zunächst wie mangelnde Motivation, schlechte Noten, Rückzug, fehlende Energie, Schlafprobleme und Konzentrationsverlust. Später erkannte Barrett darin eine schwere depressive Symptomatik. Diese Sicht passt zu neueren Entwicklungen in der metabolischen Psychiatrie und der Psychoneuroimmunologie. Depression wird heute zunehmend nicht nur als Problem einzelner Botenstoffe verstanden. Sie wird als komplexes Zusammenspiel von Gehirn, Immunsystem, Stoffwechsel, Hormonen, Schlaf, Stress, Ernährung, sozialem Umfeld, Bewegung und Entzündung betrachtet. Das heißt nicht, dass Psychotherapie oder Medikamente unwichtig wären, aber es erweitert die Perspektive. Depression betrifft nicht nur Gedanken. Und sie betrifft nicht nur Serotonin, sie betrifft den ganzen Organismus. Die Kritik an der chemischen Imbalance. Im Video wird auch die populäre Vorstellung angesprochen, Depression sei einfach eine chemische Imbalance, also zum Beispiel zu wenig Serotonin. Barrett kritisiert diese Vereinfachung deutlich. Serotonin ist nicht einfach der Glücksstoff. Dopamin ist nicht einfach der Belohnungsstoff. Beide Botenstoffe haben viele unterschiedliche Funktionen. Sie wirken unter anderem bei Stoffwechselregulation, Motivation, Bewegung, Lernen, Aufwand und Körperregulation mit. Die Aussage, Depression ist ein Serotoninmangel, ist also zu grob. Sie klingt verständlich, aber sie reduziert ein komplexes System auf eine einzelne Ursache. Serotonin wirkt an vielen verschiedenen Rezeptoren. Dopamin wirkt in verschiedenen Gehirn- und Körperregionen unterschiedlich. Neurotransmitter sind keine einfachen psychologischen Einheiten. Außerdem ist Depression kein einheitliches Krankheitsbild mit nur einer Ursache. Zwei Menschen können ähnliche Symptome haben und trotzdem sehr unterschiedliche biologische und biografische Hintergründe. Die moderne Psychiatrie bewegt sich deshalb immer stärker weg von einfachen Erklärungen wie ein Stoff gleich ein Gefühl. Trauma, nicht nur Ereignis, sondern Beziehung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Einer der sensibelsten Teile des Videos betrifft Trauma. Barrett sagt sinngemäß, Trauma ist nicht einfach ein objektives Ding, das in der Welt passiert. Trauma entsteht in der Beziehung zwischen einem Ereignis, der Vergangenheit einer Person und der Bedeutung, die das Gehirn daraus konstruiert. Diese Aussage ist heikel. Sie kann leicht missverstanden werden. Barrett meint nicht, dass Betroffene schuld an ihrem Trauma sind. Und sie meint auch nicht, dass schlimme Ereignisse nicht wirklich schlimm wären. Der Punkt ist ein anderer. Jede Erfahrung entsteht aus gegenwärtigen Sinnesdaten, erinnerter Vergangenheit, Körperzustand, Bedeutung und Kontext. Wenn ein Mensch in der Vergangenheit Gewalt, Missbrauch oder starke Bedrohung erlebt hat, kann eine gegenwärtige Situation ähnliche Vorhersagen aktivieren. Ein Geräusch, eine Stimme, eine Körperhaltung, ein Geruch oder eine bestimmte Form von Nähe kann das Gehirn dazu bringen, Gefahr vorherzusagen. Auch dann, wenn objektiv gerade keine Gefahr besteht. Das erklärt, warum Traumafolgen so hartnäckig sein können. Das Gehirn ist nicht irrational. Es versucht zu schützen, aber es nutzt Vorhersagen, die in der Vergangenheit sinnvoll waren und in der Gegenwart nicht mehr passen. Heilung kann in dieser Perspektive bedeuten, dass das Gehirn neue Vorhersagen lernt. Dazu können Psychotherapie, sichere Beziehungen, Exposition, Körperarbeit, neue Erfahrungen, veränderte Erzählungen, Schlaf, körperliche Stabilisierung und soziale Unterstützung beitragen. Entscheidend ist, das Gehirn muss nicht nur verstehen, dass es jetzt sicher ist. Es muss Sicherheit wiederholt erleben. Expositionstherapie als dosierter Vorhersagefehler. Barrett erklärt Angst zum Beispiel vor Bienen oder Spinnen über Vorhersagen. Wenn das Gehirn aufgrund früherer Erfahrungen erwartet, dass eine Biene gefährlich ist, bereitet es Flucht, Erstarren oder starke Aufmerksamkeit vor. Diese Vorhersage kann man nicht einfach willentlich abschalten. Rationales Wissen hilft manchmal, aber oft reicht es nicht aus. Man kann wissen, dass eine Biene wahrscheinlich nicht sticht, und trotzdem kann der Körper panisch reagieren. Hier kommt der Vorhersagefehler ins Spiel. Ein Vorhersagefehler entsteht, wenn die Welt anders ist, als das Gehirn erwartet. Expositionstherapie nutzt genau dieses Prinzip. Das Gehirn erwartet Gefahr, die Person nähert sich dem angstauslösenden Reiz, aber in einem kontrollierten Rahmen. Die erwartete Katastrophe tritt nicht ein. Das Gehirn bekommt neue Daten. Mit Wiederholung können sich die Vorhersagen verändern. Wichtig ist dabei die Dosierung. Zu viel Exposition auf einmal kann überwältigen und die Angst sogar verstärken. Zu wenig Exposition verändert nichts. Wirksam ist meist ein kontrolliertes, schrittweises Vorgehen. Barrett beschreibt das sinngemäß als eine dosierte Gabe von Vorhersagefehlern. Angst und Entschlossenheit, gleicher Körper, andere Bedeutung. Ein sehr praktischer Punkt im Video lautet: Derselbe körperliche Erregungszustand kann unterschiedlich interpretiert werden. Vor einer Prüfung, einem Wettkampf oder einem Vortrag kann der Körper stark aktiviert sein. Das Herz schlägt schneller, man schwitzt, die Hände zittern, die Atmung wird flacher, der Magen fühlt sich unruhig an. Eine Person interpretiert das so: Ich habe Angst, ich schaffe das nicht. Eine andere Person interpretiert es so: Mein Körper mobilisiert Energie, ich bin bereit. Die körperliche Aktivierung kann ähnlich sein. Aber die Bedeutung verändert das Erleben und das Handeln. In der Psychologie nennt man das kognitive Neubewertung. Auf Englisch spricht man von Reappraisal. Studien zeigen, dass Menschen lernen können, körperliche Erregung vor Leistungssituationen anders zu deuten. Dabei geht es nicht darum, sich einzureden, man sei ruhig, das wäre oft gar nicht passend. Vor einer Prüfung, einem Wettkampf oder einem wichtigen Gespräch braucht man manchmal Aktivierung. Die Frage ist, ob das Gehirn diese Aktivierung als lähmende Angst oder als nutzbare Energie konstruiert. Barrett erzählt dazu vom Karatelehrer ihrer Tochter. Er sagte sinngemäß: Bring deine Schmetterlinge in Formation. Das ist ein starker Satz. Er sagt nicht: Beruhige dich. Er sagt: Nutze die Aktivierung. Lernen bedeutet, neue Vorhersagen aufzubauen. Wenn Emotionen mit Vorhersagen zu tun haben, dann bedeutet Veränderung, das Gehirn muss neue Vorhersagen lernen. Das passiert nicht nur durch Nachdenken. Es passiert vor allem durch Erfahrung. Barrett beschreibt zwei Wege. Der erste Weg besteht darin, die Vergangenheit neu zu interpretieren. Das ist ein wichtiger Bestandteil vieler Psychotherapien. Man betrachtet frühere Erfahrungen anders. Man versteht Zusammenhänge. Man verändert die Geschichte, die man über sich selbst erzählt. Zum Beispiel: Was passiert ist, war nicht meine Schuld. Ich war damals machtlos, aber heute bin ich es nicht mehr. Diese Erfahrung definiert mich nicht vollständig. Der zweite Weg besteht darin, neue Gegenwartserfahrungen zu schaffen. Man kann neue Muster aufbauen, indem man wiederholt neue Erfahrungen macht. Wenn ein Becher bisher nur ein Trinkgefäß war, kann man ihn als Vase benutzen. Wenn soziale Situationen bisher nur als Gefahr erlebt wurden, kann man sichere soziale Erfahrungen aufbauen. Wenn körperliche Erregung bisher Angst bedeutete, kann man lernen, sie auch mit Handlungsbereitschaft, Mut oder sportlicher Aktivierung zu verbinden. Das Gehirn nutzt die Gegenwart als Rohmaterial für zukünftige Vorhersagen. Was wir heute wiederholt erleben, wird morgen leichter automatisch. Social Media als Vorhersagemaschine. Ein großer Teil des Gesprächs betrifft Social Media. Barrett beschreibt soziale Medien als problematisch, weil sie ständig Bedeutungen anbieten, mit denen junge Menschen ihre eigenen Körperzustände und Erfahrungen interpretieren können. Jugendliche sehen zum Beispiel Inhalte, die ihnen sagen, das ist Trauma, das ist ADHS, das ist eine toxische Bindung, das ist Depression. Wenn deine Eltern so waren, bist du geschädigt. Solche Kategorien können hilfreich sein, wenn sie Sprache für echtes Leiden geben. Sie können Menschen helfen, sich selbst besser zu verstehen. Sie können aber auch schädlich sein, wenn sie normale Unsicherheit, Entwicklungskrisen oder vorübergehende Zustände vorschnell pathologisieren. Barrett spricht hier von kultureller Weitergabe. Menschen lernen nicht nur durch eigene Erfahrung. Sie lernen auch durch Medien, Sprache, Geschichten, Vorbilder und soziale Gruppen. Social Media verstärkt außerdem Unsicherheit. Kurze Texte, Bilder, Kommentare und Likes liefern oft wenig Kontext. Das Gehirn muss Lücken füllen. Warum hat jemand nicht geantwortet? Warum hat dieser Post so viele Likes? Was bedeutet dieser Kommentar? Bin ich ausgeschlossen? Bin ich falsch? Muss ich mich selbst diagnostizieren? Solche Fragen können das Körperbudget belasten. Denn Unsicherheit ist für das Gehirn teuer. Dauerhafte soziale Unsicherheit kann Stress erzeugen. Worte regulieren Nervensysteme. Barrett betont, Menschen regulieren einander. Und das ist nicht nur metaphorisch gemeint. Es ist biologisch gemeint. Worte, Blicke, Berührungen, Tonfall und soziale Präsenz können Herzrate, Atmung, Hormone, Immunaktivität und Stress beeinflussen. Ein paar Worte in einer Nachricht können beruhigen oder aufwühlen. Ein Satz wie "Ich bin da" kann körperlich regulierend wirken. Ein Satz wie "Wir müssen reden" kann sofort Stress auslösen. Das bedeutet nicht, dass Worte magisch sind. Es bedeutet, dass soziale Signale vom Gehirn als wichtige Informationen verarbeitet werden. Sie sagen etwas über Sicherheit, Bedrohung, Zugehörigkeit und Handlungsmöglichkeiten. Soziale Unterstützung ist deshalb auch ein biologischer Faktor. Menschen mit vertrauensvollen Beziehungen sind im Durchschnitt widerstandsfähiger gegenüber Stress. Viele Studien zeigen, dass soziale Einbindung mit Gesundheit und längerer Lebensdauer zusammenhängt. Barrett formuliert einen zentralen Gedanken. Der beste Einfluss auf ein menschliches Nervensystem ist ein anderer Mensch. Und der schlimmste Einfluss auf ein menschliches Nervensystem ist ebenfalls ein anderer Mensch. Schlaf, Bewegung, Ernährung und Rhythmus als psychologische Interventionen. Barretts Bericht über ihre Tochter zeigt, wie stark sie Depression über das Körperbudget betrachtet. Die beschriebenen Veränderungen waren keine einfache Wunderlösung. Es ging um einen systematischen Versuch, den Körper zu stabilisieren. Dazu gehörten weniger Bildschirmzeit am Abend, ein besserer Schlafrhythmus, weniger Social Media, regelmäßiges Frühstück, nährstoffreichere Ernährung, Bewegung, soziale Nähe vor dem Schlafengehen, emotionale Unterstützung und medizinische Begleitung. Wichtig ist, das ist kein allgemeines Rezept und es ersetzt keine professionelle Behandlung. Barrett betont selbst, dass sie keine Ärztin ist. Trotzdem ist wissenschaftlich plausibel, warum solche Faktoren eine Rolle spielen. Schlaf beeinflusst Gedächtnis, emotionale Regulation, Immunsystem, Glukosestoffwechsel, Hormone, Aufmerksamkeit und Stressverarbeitung. Bewegung beeinflusst Entzündungsprozesse, Insulinsensitivität, Stimmung, Schlaf, neuronale Plastizität und Stressresistenz. Soziale Unterstützung beeinflusst Sicherheitsgefühl, Stresshormone, autonome Regulation, Motivation und Erholung. In diesem Modell sind solche Dinge keine oberflächlichen Lifestyle-Tipps, sie sind biologische Grundlagen psychischer Gesundheit. Chronischer Schmerz als nicht aktualisierte Vorhersage. Ein weiterer wichtiger Abschnitt betrifft Schmerz. Barrett sagt deutlich, Schmerz ist nicht eingebildet, nur weil er im Gehirn entsteht. Das ist entscheidend. Sehen entsteht im Gehirn. Hören entsteht im Gehirn. Schmerz entsteht ebenfalls im Gehirn. Aber das heißt nicht, dass Schmerz unecht ist. Schmerz entsteht aus Körpersignalen, Erinnerungen, Erwartungen und Kontext. Bei chronischem Schmerz kann es passieren, dass das Gehirn weiterhin Schmerz konstruiert, obwohl die ursprüngliche Gewebeschädigung abgeheilt ist. Das bedeutet nicht, dass die Person lügt, und es bedeutet nicht, dass sie sich den Schmerz ausdenkt. Es bedeutet, dass das Nervensystem gelernt hat, Gefahr vorherzusagen und dass diese Vorhersage nicht ausreichend aktualisiert wurde. Ähnliche Prinzipien findet man bei Phantomschmerz, Tinnitus, chronischen Rückenschmerzen, bestimmten Formen von Fibromyalgie und manchen Schmerzsyndromen nach Operationen. Moderne Schmerztherapie arbeitet deshalb häufig mit Aufklärung, Bewegung, schrittweiser Exposition, Sicherheitssignalen und Regulation des Nervensystems. ADHS und Diagnosen, Beschreibung ist nicht Erklärung. Gegen Ende spricht Barrett über ADHS. Ihre zentrale Aussage lautet, Diagnosen sind Beschreibungen. Sie sind nicht automatisch Erklärungen. Eine Diagnose wie ADHS fasst bestimmte Muster zusammen. Dazu gehören Aufmerksamkeitsprobleme, Impulsivität, innere Unruhe, Schwierigkeiten mit Organisation, Probleme beim längeren Sitzen und hohe Ablenkbarkeit. Aber die Diagnose erklärt nicht automatisch, warum diese Symptome auftreten. Sie benennt zunächst ein Muster. Barrett warnt vor psychologischem Essentialismus. Damit meint sie die Vorstellung, dass hinter einer Diagnose ein unveränderliches inneres Wesen steckt. Wenn jemand sagt, ich bin ADHS, kann das entlastend sein. Es kann helfen, Scham zu reduzieren und das eigene Erleben besser zu verstehen. Es kann aber auch problematisch werden, wenn die Diagnose zu stark zur Identität wird. Barrett betont außerdem den Kontext. Ein Verhalten ist nicht in jeder Umgebung gleich problematisch. Die Fähigkeit, stundenlang stillzusitzen und lineare Aufgaben zu bearbeiten, ist in Schule und Büro sehr wichtig. In anderen Kontexten können schnelle Aufmerksamkeitswechsel, hohe Reizoffenheit oder Bewegungsdrang auch Vorteile haben. Das heißt nicht, dass ADHS nicht real ist. Es heißt, die Bedeutung einer Symptomatik entsteht immer im Verhältnis zwischen Person und Umwelt. Alkohol, Stimmung und Vorhersage. Barrett äußert sich vorsichtig zu Alkohol, weil sie keine Expertin für Alkoholstoffwechsel ist. Allgemein erklärt sie aber, Substanzen, die Stimmung verändern, verändern auch Körperregulation. Menschen nutzen Alkohol oft, um Stimmung zu regulieren, zum Beispiel um Anspannung, soziale Unsicherheit oder innere Unruhe zu reduzieren. Problematisch ist, dass Alkohol Vorhersagen und Lernen beeinträchtigen kann. Das Gehirn verarbeitet Vorhersagefehler weniger präzise. Verhalten wird schlechter an die Situation angepasst. Kurzfristig kann Alkohol Erleichterung bringen. Langfristig kann er aber Schlaf, Stimmung, Körperbudget, soziale Regulation und Gesundheit verschlechtern. Heute ist gut belegt, dass Alkohol die Schlafqualität, Stresssysteme, Leberstoffwechsel, Entzündung und psychische Gesundheit negativ beeinflussen kann, besonders bei regelmäßigem oder starkem Konsum. Lächeln und Emotion, der Facial Feedback Effekt. Im Video wird auch gefragt, ob man durch Lächeln glücklicher werden kann. Barrett antwortet differenziert. Ja, es gibt Hinweise auf einen kleinen Effekt. Der sogenannte Facial Feedback Effekt besagt, dass Gesichtsmuskelaktivität emotionale Erfahrung beeinflussen kann. Wenn man lächelt, kann das unter bestimmten Umständen positive Gefühle leicht verstärken. Aber dieser Effekt wird oft übertrieben. Menschen lächeln nicht nur bei Freude, sie lächeln auch aus Höflichkeit, Unsicherheit, Verlegenheit oder Angst. Manchmal kann ein Lächeln sogar aggressiv oder angespannt wirken. Der Effekt ist klein, er funktioniert nicht bei allen Menschen und nicht in jedem Kontext. Die Situation selbst ist entscheidend. Wenn jemand in einer angenehmen, spielerischen sozialen Situation lächelt, kann er sich besser fühlen. Aber dann liegt das nicht nur an der Muskelbewegung, es liegt auch am Kontext, an der Bedeutung und an der sozialen Verbindung. Agency, mehr Einfluss, aber keine vollständige Kontrolle. Eine der wichtigsten Botschaften des Videos lautet, Menschen haben mehr Einfluss auf ihr Erleben, als sie oft glauben. aber weniger, als sie sich wünschen, das ist eine ausgewogene Aussage. Barrett sagt nicht, du kannst alles kontrollieren. Sie sagt nicht, denk einfach anders, dann bist du gesund. Sie sagt auch nicht, Trauma ist deine Schuld. Sie sagt vielmehr, das Gehirn konstruiert Erfahrung. Diese Konstruktion geschieht meistens automatisch. Trotzdem können wir die Bedingungen verändern, unter denen Erfahrung entsteht. Neue Erfahrungen verändern zukünftige Vorhersagen. Kleine Schritte können langfristig große Wirkung haben. Der Begriff Agency bedeutet hier Handlungsfähigkeit. Nicht absolute Kontrolle, sondern mehr Spielraum. Dieser Spielraum kann ganz konkret aussehen. Man kann Schlaf schützen, man kann Social Media reduzieren, man kann neue Bedeutungen üben, man kann sich kontrolliert angstauslösenden Situationen nähern, man kann unterstützende Menschen suchen, man kann Körperzustände ernst nehmen, man kann Ernährung, Bewegung und Tagesrhythmus stabilisieren, man kann Aufmerksamkeit bewusster lenken, man kann Sprache präziser nutzen und man kann professionelle Hilfe suchen. Identität, du bist nicht nur, was du warst. Am Ende des Gesprächs geht es um Identität. Barrett sagt sinngemäß, es gibt kein unveränderliches inneres Wesen, das unabhängig von Situation, Handlung und Körper existiert. Du bist nicht einfach ein fertiger Kern, der immer gleich bleibt. Du bist auch das, was du im Moment tust und das, was dein Gehirn aus Vergangenheit und Gegenwart konstruiert. Das kann eine befreiende Idee sein. Viele Menschen denken, ich bin so, weil ich früher so war, ich bin traumatisiert, also werde ich immer so reagieren, ich bin ängstlich, also kann ich das nicht, ich bin depressiv, also bin ich kaputt, ich habe ADHS, also bin ich unfähig zur Ordnung, ich habe früher versagt, also bin ich ein Versager. Barretts Perspektive verschiebt diese Gedanken. Was ich tue, fühle und denke, entsteht aus Vergangenheit und Gegenwart. Wenn ich meine Gegenwart verändere und neue Erfahrungen wiederhole, kann ich zukünftige Vorhersagen verändern. Das ist keine naive Selbstoptimierungsbotschaft. Es ist eine neurobiologische Lernbotschaft. Kritische wissenschaftliche Einordnung. Barretts Modell ist sehr überzeugend. Trotzdem sollte man es wissenschaftlich sauber einordnen. Stark ist ihr Ansatz, weil er viele Dinge erklären kann. Er erklärt, warum Emotionen je nach Kontext unterschiedlich aussehen. Er erklärt, warum Gesichtsausdrücke nicht eindeutig sind. Er erklärt, warum Kultur und Sprache Emotionen beeinflussen. Er erklärt, warum Körperzustände für Stimmung so wichtig sind. Er erklärt, warum Exposition und Neubewertung funktionieren können. Er erklärt, warum soziale Beziehungen biologisch relevant sind. Und er erklärt, warum psychische Gesundheit nicht vom Körper getrennt werden kann. Trotzdem ist Vorsicht nötig. Trauma darf nicht relativiert werden. Zu sagen, Trauma sei auch eine Konstruktion aus Vergangenheit und Gegenwart, bedeutet nicht, Gewalt oder Missbrauch zu verharmlosen. Ereignisse können objektiv schädlich, gefährlich und moralisch falsch sein. Die konstruktivistische Perspektive erklärt, wie Erleben entsteht. Sie entscheidet nicht darüber, ob ein Ereignis schlimm war. Auch Verantwortung darf nicht mit Schuld verwechselt werden. Menschen können Verantwortung für Heilung übernehmen müssen, obwohl sie nicht schuld an ihrem Leiden sind. Diese Aussage kann stärkend sein, aber sie kann auch belastend wirken, wenn sie unsensibel vermittelt wird. Außerdem ist nicht alles durch Neubewertung lösbar. Schwere Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen, chronische Schmerzen oder ADHS brauchen oft professionelle Behandlung. Schlaf, Bewegung, Bedeutungsarbeit und soziale Unterstützung können sehr hilfreich sein, aber sie ersetzen nicht immer Psychotherapie, Medikamente oder medizinische Versorgung. Und schließlich ist Barretts Theorie nicht die einzige wissenschaftliche Position. Es gibt weiterhin Debatten zwischen konstruktivistischen, dimensionalen und basisemotionalen Theorien. Barretts Sicht ist sehr einflussreich, aber sie ist nicht unumstritten. Die wichtigste praktische Konsequenz: Wenn man das Video auf eine zentrale praktische Botschaft reduzieren müsste, dann wäre es diese: Deine Gefühle sind real, aber sie sind nicht unveränderlich. Sie entstehen aus Körper, Vergangenheit, Gegenwart und Bedeutung. wenn du neue Erfahrungen schaffst, deinen Körper stabilisierst und deine Bedeutungen veränderst, veränderst du die Vorhersagen deines Gehirns. Das bedeutet konkret: Angst kann durch Erfahrung und Neubewertung beweglicher werden. Depression kann auch über Körperbudget, Schlaf, Rhythmus und soziale Unterstützung beeinflusst werden. Traumaheilung braucht sichere neue Erfahrungen, nicht nur intellektuelles Verstehen. Social Media beeinflusst die emotionalen Kategorien, mit denen wir uns selbst deuten. Worte sind biologische Ereignisse in sozialen Nervensystemen. Identität ist weniger fest, als wir oft glauben. Und kleine, wiederholte Handlungen sind mächtig, weil sie zukünftige automatische Vorhersagen formen. Fazit: ein neues Menschenbild. Das Video vermittelt ein Menschenbild, das weder hoffnungslos noch naiv ist. Wir sind nicht einfach Opfer unserer Vergangenheit, aber wir sind auch nicht frei von ihr. Wir können nicht jedes Gefühl kontrollieren, aber wir können die Bedingungen verändern, unter denen Gefühle entstehen. Wir sind nicht nur Gehirne, wir sind Gehirne in Körpern, in Beziehungen, in Kulturen, in Geschichten. Barretts zentrale Leistung besteht darin, Emotionen aus der Ecke mysteriöser innerer Reflexe herauszuholen. Sie beschreibt Emotionen als dynamische, körperlich verankerte, kulturell geformte und lernbare Bedeutungsprozesse. Das ist wissenschaftlich anspruchsvoll, aber es ist auch ganz praktisch. Denn wenn unser Gehirn ständig aus der Vergangenheit die Gegenwart konstruiert, dann ist jede neue Erfahrung auch eine Investition in unsere zukünftige Freiheit.